Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Heute ist der 2.6.2022 und wir sprechen heute über Elektroautos, die neuen Modelle, Reichweiten und Ladezeiten. Bis gleich.
Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
Hallo, nochmal ein herzliches Willkommen. Also wir sprechen heute über den aktuellen Elektroautomarkt. Dabei sind heute Martin Franz von Heise Autos.
Hallo.
Hallo Martin. Clemens Gleich, freischaffender Autor für uns und der auch den Podcast Die Hupe macht und immer wieder auf Mobilität, Autos, Motorräder, Fahrräder, auf alles drauf guckt. Hallo Clemens.
Hallo.
Und Malte Kirchner ist dabei von Heise Online. Malte wird mir etwas zur Seite stehen heute.
Hallo, Christina.
Hi, und ich bin Christina Bär, auch von Heise Online und hier auch im Homeoffice, wie einige sehen werden. Ja, wir sprechen nun über den Elektroautomarkt. Unsere letzte Sendung über Elektroautos liegt schon etwas zurück. Da waren wir teilweise noch sehr, sehr kritisch unterwegs. Und unsere Einstiegsfrage ist deshalb auch, haben denn die E-Fahrzeuge, die wir heutzutage sehen, die aktuellen Modelle, diese vielen kleinen Kinderkrankheiten, die wir damals gesehen haben, überwunden? Also was ist mit Reichweite, mit Komfort, überhaupt mit Angebot? Martin, magst du anfangen?
Ja, fang vielleicht mal an. Grundsätzlich haben wir natürlich in den vergangenen Jahren eine unglaublich steile Entwicklung gesehen, gerade was Reichweiten betrifft, was Ladetechnik betrifft. Und es sind nicht alle Probleme gelöst, aber sehr viele. Und ich glaube, der größte Fortschritt an der ganzen Sache ist, dass wir erleben, dass Elektroautos jetzt in viel mehr Fahrprofile reinpassen im Alltag, als wir es vor wenigen Jahren noch gesehen haben. Also was Reichweite betrifft, was das Laden betrifft, ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel passiert. Also wir haben aktuell in Deutschland etwa 59.000 öffentliche Ladestationen. Und insofern kann man sagen, dass die größten Probleme, sage ich mal, oder viele Probleme zumindest, gelöst sind.
Du hast jetzt schon das angesprochen, dass einige Probleme gelöst wurden oder auch die Modellpalette breiter geworden ist. Es wurden doch am Anfang vor allem so Limousinen und SUVs auf den Markt gebracht, oder?
Naja,
am Anfang. Der, ja. Hm? Sprich weiter, Martin. Entschuldigung.
Naja, den Anfang haben eigentlich eher kleine Autos gemacht, wenn man jetzt an den Mitsubishi e-Miev denkt oder i-Miev. Und was wir im Augenblick da einfach sehen, ist, dass mit SUVs halt die besten Zulassungszahlen halt zu machen sind oder die besten Verkaufszahlen zu erreichen sind. Das darf aber nicht überdecken, dass Autos wie ein Renault Zoe immer noch sehr, sehr erfolgreich sind, die halt deutlich kleiner eben sind.
Also kommt einem das eigentlich nur so vor, wenn man generell so viele SUV auf der Straße sieht?
Ja, das ist einfach das Fahrzeugformat, was global aktuell am stärksten nachgefragt wird. Wobei man immer gucken muss, eine Pauschalisierung ist in dem Augenblick immer ein bisschen schwer, weil SUVs sind halt höchst unterschiedlich groß. Mhm. Also wir sehen völlig verschiedene Spielarten und Größen.
Ja, ich glaube, das hast du für Heise auch schon mal kommentiert, dass unter diesem Begriff SUV sehr viel verstanden wird und die Kategorien da auch nicht ganz klar sind immer.
Genau.
Mhm. Clemens, du wolltest ja auch was sagen. Ja,
ja, ich wollte auch noch was sagen, wie das, dadurch, dass man unten immer so eine Batterie hat und das ungefähr das Stück ist, dass die Leute höher sitzen wollen, bietet sich es technisch halt auch oft an. Also das krasseste Beispiel ist Fords Mustang Mach-E, wo sie gern irgendwie was Flottes haben wollten und es dann ziemlich pummelig aussah. Und das liegt einfach dran, das muss man wegkriegen. Jetzt auch im Mercedes EQS, das ist eine große Limousine, sitzt man entsprechend höher als in der S-Klasse, und das betrifft vor allem die Füße, die dann höher liegen, nämlich auf dem Akku, statt dass es so einen Fußraum gibt, wo nur noch ein bisschen Bodenblech drunter ist. Also das kommt dem entgegen, und wie der Martin sagt, Es ist einfach nachgefragt, viel oder meist nachgefragt und gibt's in allen Größen. Also ein Kompakt-SUV oder ein Kompaktwagen, die unterscheiden sich nur geringfügig in ihren Außenmaßen. Also wenn wir jetzt an Parkplatz und urban denken.
Wenn wir über Kinderkrankheiten sprechen, dann denke ich vor allem auch so ein bisschen an das Design der ersten E-Autos. Also ich weiß nicht, wie ihr das aus professioneller Sicht, ihr habt mit allen möglichen Autos zu tun, seht. Aber ich habe den Eindruck, dass sich die E-Autos auch vom Design her mehr dem anpassen, was man auch bei den Verbrennern hat, während es am Anfang sehr viele gewagte Designs gab. Klar, natürlich müssen auch windschnittig sein, aber teilweise hatte ich auch den Eindruck, es war so ein bisschen übers Knie gebrochen, futuristisch manchmal. Täuscht das?
Ja, bei BMW hat man beim i3 gemerkt, das ist ein sehr innovatives Auto, wo eine komplett neue Plattform, um Gewicht runterzukriegen. Und die BMW i3-Kunden, was sie sich gewünscht haben für die Zukunft, ja, vielleicht nicht ganz so arg das Aussehen und ein bisschen mehr so wie ein Auto halt. Das heißt, das, was man in der ersten Generation gewollt hat, ich will allen zeigen, ich habe ein Elektroauto, das würde in 10 Jahren keine Sau mehr interessieren, glaube ich.
Naja, dazu muss man, glaube ich, auch sehen und verstehen, dass mit einem Elektroauto sich Proportionen einfach verschieben. Also Clemens hat es gerade dem der Batterie auch angesprochen. Und der Antrieb an sich ist ja wesentlich kleiner. Und dadurch sehen wir veränderte Formen und veränderte Proportionen. Der VW ID.3 ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der ist in etwa so lang wie ein Golf 8, bietet aber innen viel mehr Platz, weil sie den Antrieb und Batterie einfach anders verteilen konnten. Also die Elektroautos bieten von der reinen Plattform her einfach mehr Möglichkeiten, mehr Platz zu schaffen. Schlicht
und ergreifend. Aber im Design wird das, glaube ich, noch nicht immer verstanden. Ich glaube, da wird manchmal noch mehr an den Verbrenner gedacht, weil zum Beispiel ein Frunk, also dass man die Front auch als Kofferraum nutzt, das sieht man ja nicht wirklich im Markt, obwohl es vielleicht ginge.
Ja, doch,
bei Tesla sieht man das, ne?
Und ja, nee, bei vielen sieht man es. Es ist nur so, wenn... Das hat Tesla halt angefangen und also es gibt es halt seit Urzeiten beim Porsche ist halt der Kofferraum vorne und bei dem Mittelmotor-Porsche ist er vorne und hinten. Es ist nur nicht so super praktisch, wie die Tesla das immer sagen. Also es ist oft so, dass da schmeiße ich das Kabel lieber hinten rein, weil hinten geht der Kofferraum schneller auf als dieses Gefummel vorne. Das ist meistens mit so einem Haken irgendwie so. Und wenn es hinten schneller aufgeht, dann schmeiße ich es hinten rein. Oft sind die Fächer auch klein. Schlau hat es fortgemacht, die haben nämlich einen Wasserablauf. Dann schmeißt man das dreckige Zeug rein und dann kann man auch in der Gießkanne drüber und dann läuft das Wasser unten ab und dann ist es sauber. Das fand ich ganz schlau, aber so wichtig, ehrlich gesagt, ist das nicht. Viel wichtiger finde ich die Aerodynamik, weil die dich halt weiterbringt. Und da sieht man bei den Mercedes-Designs halt, das ist schon sehr arg auf der Netzhaut, finde ich. Aber das ist halt aerodynamisch effizient. Also EQE und EQS meine ich jetzt.
Okay. Aber was meinst du denn, wieso die Windschnittigkeit so bei anderen Modellen bedacht wurde? Weil da hat man eben das Gefühl, es wird halt sehr das SUV-Design umgesetzt und ist das tatsächlich so praktisch?
Ja, wir sehen beim BMW iX zum Beispiel, das ist ein riesiger Eimer mit einer gigantischen Frontfläche. Der hat aber einen CW-Wert von 0,25. Das ist sehr, sehr gut und sehr unerwartet für diese Form auch. Das heißt, das Problem ist die große Frontfläche bei diesen Autos, die sich ja in den, auch wenn man einen guten CW-Wert hat, also 0,25 ist gut, dann muss man die ja trotzdem durch den Wind drücken. Und der Trend zu immer größeren und immer leistungsfähigeren Autos ist durch Elektroautos nicht nur ungebrochen, sondern stark beschleunigt. Weil eine große Batterie, die schnell zu laden ist, hat viel Leistung. Motorleistung ist sehr, sehr einfach in Boostleistung anzubieten. Und wir sehen es auch in Unfallzahlen, dass das einfach, man tritt aufs Gas und dann ist man schon viel zu schnell und dann detoniert man da irgendwo rein. Also das ist ein genereller Trend, der sich jetzt halt beschleunigt.
Wobei man die Windschnittigkeit, wenn ich dich da nochmal ergänzen darf, vielleicht auch ein bisschen nochmal mit einordnen muss, die wird natürlich besonders wichtig oder tragend, was die Reichweite betrifft auf der Autobahn.
Ja.
Ich sage mal, in der Stadt oder über Land spielt es de facto keine Rolle. Oder
genau, ab etwa 60 km/h.
Ich meine, da kommen wir ja auch zu einem Problem oder einer Kinderkrankheit oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Problem in unseren Köpfen, die Reichweitenangst, die viele Menschen mit Elektrofahrzeugen verbunden haben, die gesagt haben, naja, ich komme doch einfach nicht so weit, die Kapazität ist nicht so groß, ich muss ständig nachladen und dann stehe ich da stundenlang. Wie hat sich das denn verändert?
Ja, wer will jetzt den Rant machen? Martin, willst du den Reichweiten-Rant? Oder soll ich?
Ja, du kannst gerne anfangen.
Ich bin noch nie mit einem Elektroauto liegen geblieben. Ich bin mal mit einem Elektroroller liegen geblieben, der einfach scheiße war, Fehlkonstruktion. Der hat halt noch 5% angezeigt, war kurz vor der Haustür, musste ich halt schieben. Das ist aber eine Fehlkonstruktion. Ich bin noch nie mit einem Elektroauto liegen geblieben. Ich bin aber schon öfter mit Verbrennerfahrzeugen liegen geblieben, weil ich viel Motorräder teste und diese Reichweitenangst ist halt die Angst vor einer neuen Technologie. Mittlerweile sind die Akkugrößen so gut und die Vorhersagen so gut. Und vor allem, es gibt überall Ladestationen. Und ich finde, das Problem ist größtenteils gegessen. Vor allem, weil in der Diskussion kommt immer vor, wie ich die 1200 Kilometer nach Biarritz runtergerissen habe und nicht mal zum Kaffee angehalten habe mit meinem Diesel. Das mag ja sein, aber dann behalt einfach den Diesel. Ich bin mit dem Porsche Taycan zum Beispiel, bin ich auch über 1000 Kilometer am Tag gefahren. Ich bin ein Schnitt, weiß nicht, was der Schnitt war, deutlich über 90 km/h inklusive Laden. Und ich habe mich von zwei Holländern so beraten lassen, die mit dem Teil auch einen Schnitt von über 110 km/h inklusive Laden gefahren sind. Jetzt kann jeder mal sich hinsetzen und nach Biarritz runterblockern in seinem Diesel und mal gucken, ob er 110 km/h Schnitt im Diesel schafft. Also es ist eine größtenteils theoretische Diskussion, würde ich sagen. Was es natürlich gibt, ist, dass man sich umgewöhnen muss. Und was es natürlich auch gibt, ist, es gibt erheblich größere Unterschiede zwischen der Reichweite und dem Verhalten auf der Autobahn unter Last und dann eben auch Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Dass die einem aber so auffallen, liegt halt dran, dass man im Verbrenner hat man so viel Energie dabei, also ein 100 Liter Dieseltank ist, der enthält so viel Energie, dass die Leute einfach nicht darauf achten, dass sie im Winter im Diesel natürlich auch mehr verbrauchen im Benziner. Das weiß kaum jemand. Und im Elektroauto fällt es dann halt auf, weil das Auto dann halt blöb das anzeigt. Das ist aber also, im Verbrenner auch so.
Man hat einfach weniger Reichweite im Winter, weil es eben temperaturabhängig ist, wie der Akku sich entlädt, kann man das so sagen?
Erstens das und zweitens musst du ja aus dem Akku heizen. Und beim Verbrenner, also ein Verbrenner hat eine typische Effizienz von 20%, also im Alltag, nicht die optimale, sondern im Alltag. Das heißt, 80% sind Abwärme und mit dieser Abwärme heizt man halt die Kabine. Das ist aber eigentlich halt eine Heizung, die nebenher noch so ein bisschen Mobilität erzeugt. Und dann ist es halt natürlich einfacher zu heizen. Umgekehrt ist halt die Effizienz von einem Elektroauto halt sehr hoch und dafür muss man halt aus der Batterie heizen.
Genau, das wollte ich auch nachfragen. Einige Batterien werden vorgeheizt, damit man so eine recht ideale Ladekurve hinbekommen kann. Also die Batterie wird vorbereitet für den Ladevorgang. Ist das denn bei den neueren Modellen überall Standard oder muss man das immer noch extra dazu kaufen?
Martin, zeig du mal was.
kann ich ganz klar beantworten, es kommt drauf an.
Mist. Muss man dafür mehr Geld ausgeben? Also?
Ja, man muss dafür mehr Geld ausgeben, wobei man sich, glaube ich, und da möchte ich an das anschließen, was Clemens gerade nochmal gesagt hat. Die Frage, also in vielen Fahrprofilen reden wir einfach darüber, dass Autos auf Kurzstrecken eingesetzt werden. So, und wir diskutieren aber ganz oft, gerade bei der Reichweitenproblematik ist es ganz markant, dass wir die Elektromobilität anhand von Randbedingungen diskutieren. Ja? Ich muss aber bei minus 30 Grad 800 Kilometer in 4 Stunden fahren können, weil das kann mein Diesel halt auch. So, wenn man sich dann aber eigentlich mal anguckt, für wen so ein Profil tatsächlich wirklich wichtig ist, dann kommt man sehr schnell darauf, dass es nur ein Bruchteil derer ist, die ein Auto überhaupt nutzen. So, ja. Und genauso ist es mit der Ladekurve im Prinzip auch. Ich glaube, dass so viele Fahrprofile aus Kurzstrecken bestehen, dass eine ideale Ladekurve nur für sehr, sehr wenige Fahrprofile tatsächlich wirklich in dem Sinne entscheidend oder wichtig ist. Es gibt eine ganz interessante Zahl. Wir werden ja zur Ladeinfrastruktur ja auch noch kommen, dass je nach Quelle, die man befragt, irgendwo zwischen 85% und 90% der Ladevorgänge an privater Ladeinfrastruktur derzeit stattfindet. Wenn wir jetzt bei der Elektromobilität in die Breite gehen, wird sich das natürlich zwangsläufig ändern. Aber das schnelle Laden ist halt für die Breite der Masse nur sehr, sehr selten nur von Relevanz.
Außerdem ist ja, wenn man ein Auto kauft, dann weiß man ja, was man... Ich habe zum Beispiel meine durchschnittliche Kilometerleistung auf Fahrzeugen, wenn man die rechnen will, das sind irgendwie wahrscheinlich unter 5 Kilometer pro Tag. Wenn ich jetzt aber ein Auto kaufe, das jetzt 10 oder 20 Kilometer weit kommt, dann kann ich nichts machen, weil ich fahre nie irgendwo. Und wenn ich fahre, dann fahre ich halt 600, 800.000 Kilometer. So. Das heißt, man muss auf diese Sachen halt optimieren und nicht auf einen Durchschnitt. Durchschnitt ist irrelevant. Das ist wie beim Einkommen. Das durchschnittliche Einkommen hat keine Sau. Also es ist das Medianeinkommen. Und dann optimiert man halt auf diese Sachen. Und da muss man sich halt informieren, zum Beispiel auf unserem Autokanal, wo wir das immer sehr schön ausdifferenzieren, auch mit Kälte und den enttäuschenden Sachen. Also es ist immer ein bisschen enttäuschend, wenn man in den Winter reinfällt, aber es ist jetzt kein Ausschlusskriterium.
Also man muss sich über sein eigenes Nutzungsprofil sehr klar sein und was man so in der Regel mit dem Auto machen möchte, was das schaffen soll im Alltag.
Ja, und dann muss man ein modernes Auto ausprobieren, weil an Ladesäulen kommen die Leute hin und ich habe gelesen und in den Köpfen ist immer noch das, was vor 10 Jahren war, ja, da kommt man nur 100 Kilometer weit oder 50 Kilometer, da muss man so oft nachladen. Und sage ich immer, ja, du, das war vor 10 Jahren so, aber jetzt gibt es halt neue Autos, probier doch mal ein aktuelles Auto aus, weil die alten Autos, die sind eh nicht relevant.
Dazu vielleicht auch aus dem Chat zwei Anmerkungen und eine Frage, die aufgekommen sind. Zum einen kam die Anmerkung, vor allem ist Nonstop-Fahren auch verantwortungslos, Pausen sind wichtig. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt, den man vielleicht dann noch diskutieren sollte, wenn man das zum Maßstab nimmt.
Sehr guter Punkt. Ich bin letztens Diesel gefahren mit einem 80-Liter-Tank und ich bin da auch, weil ich eine sehr lange Fahrt hatte, alle 2 Stunden ungefähr habe ich gleich das Häuschen gemacht. Und habe ich halt nicht gedankt, aber ist ja egal.
Ja, aber es hätte dann eben auch Ladezeit sein können. Und,
ja, ich war neben der Ladestation gestanden.
Achso, okay. Und dann haben wir hier die Anmerkung, größer ist die Angst, also jetzt bezogen auf die Reichweitenangst, größer ist die Angst, an einer Ladesäule zu stehen und nicht die richtige Lade-App oder Kundenkarte dabei zu haben.
Das ist noch ein Problem, oder?
Nee, bestreite ich. Also das ist noch nie jemandem passiert, der nicht wirklich ein kompletter Neuling ist. Ist mir noch nie passiert, weil ich mir halt vorher angeguckt habe. Und wenn man holt sich seine Ladekarte, einmal seine Hauptladekarte und einmal die vom Autohersteller, weil wenn man ein neues Auto kauft, kriegt man häufig subventionierten Strom. Dazu auch unseren wegweisenden Artikel lesen, wie man da ein bisschen günstiger Strom bekommt, an Ionity hauptsächlich. Und die hat man dann und dann, was will man da verwechseln zwischen 2 Karten? Selbst wenn man sie verwechselt, dann probiert man halt die andere.
Also diese Geschichten, wo dann Leute sagen, sie haben 7, 8 Ladekarten im Portemonnaie, das ist eigentlich mittlerweile auch nicht mehr so. Das müsste so nicht sein.
Ja, das war vor, also auch, das ist jetzt auch bald wieder 10 Jahre her. Also so, habe ich einen Schlüsselbund voller Ladekarten, falls ich nach Holland fahre.
Wie Kreditkarten früher.
Ja, genau.
Also so ein bisschen auch, um zu zeigen, ich habe so viele Kreditkarten dann.
Ja, und ich kenne mich so gut aus, ich habe meinen ganzen Schlüsselbund voll. Aber selbst damals, ich habe 5 Ladekarten gehabt und ich habe eine benutzt. Ich habe einmal eine andere benutzt und dann hat der Strom 1 Euro gekostet. Die Kilowattstunde habe ich gedacht, ja, die benutze ich jetzt sowieso nicht mehr. Das ist zu unübersichtlich.
Ihr habt auf jeden Fall erzählt, man muss ja aufs Nutzungsprofil achten. Es gibt mittlerweile Autos, die auch an die verschiedenen Nutzungsprofile angepasst sind. Es gab jetzt noch ein paar Fragen zu Batterien auch im Kommentarbereich, nämlich kommt bald eine Feststoffbatterie und ich habe bei uns im Ticker gesehen, dass zum Beispiel auch, ich glaube BID nennt man die Firma, jetzt auch nochmal die Batterie sogar mit der Karosserie verbindet. Was ist da gerade Stand der Dinge in Sachen Batterien?
Da würde ich mal anfangen. Also im Augenblick ist dieser Markt, und das ist ja schon seit einiger Zeit, ziemlich in Bewegung. Also da entsteht gerade ziemlich viel. Wir erleben gerade, dass das, was als moderne Zelle gilt, also diese NMC-Zelle, also Nickel, Mangan, Kobalt, die Mischung, wobei man den Kobaltanteil, Kobalt ist besonders teuer, in den vergangenen Jahren immer weiter reduziert hat. Also in den aktuellen VW-Modellen wird ein Mischungsverhältnis von 6:2:2 verwendet und andere Hersteller sind schon bei 8:1:1. Da sieht man also, dass der Kobaltanteil schon runtergegangen ist und der von Mangan auch. Wir erleben aber gerade, dass Build Your Dream, die du gerade angesprochen hast, zunehmend auf LFP-Zellen sitzen, die eine Zeit lang schon als abgeschrieben galten. LFP-Zellen haben eine geringere Energiedichte, sind aber sehr zyklenfest und preiswerter herzustellen. Also der Materialmix ist weniger teuer, schlicht und ergreifend. Das heißt, wenn man ein bisschen auf den Trend guckt, dann werden wir wahrscheinlich sehen und erleben, dass gerade preiswerte Elektroautos zunehmend auf LFP-Zellen setzen werden.
Und sie sind inhärent sicherer, weil sie kein thermisches Durchgehen haben. Das ist die ganzen brennenden Elektroautos sind alles NMC-Zellen, die thermisch durchgegangen sind, oder fast alle. Und LFP-Zellen sind sicherer. Das auch ihre Beliebtheit bei Hausakkus, wo es auf die Energiedichte nicht so ankommt und dafür höhere Zyklenzahlen gefordert sind. Und die Batterie im Chassis verbaut, das ist so eine Idee, aber man kann sich jetzt ja überlegen, ob man eine Batterie im Chassis will und dann dotzt du irgendwo dagegen und dann was weiter. Oder die Feststoffbatterie, da muss man einfach abwarten bei solchen Sachen. Es wird jedes Jahr die neue Superbatterie versprochen. Es ist nicht fertig, es ist auch nicht serienreif. Also wer da drauf wartet, der wird halt unbestimmt lange warten. Was es konkret gibt, ist was viel Interessanteres, nämlich Lithium hat sich der Preis verzehnfacht oder so.
Vervierfacht.
Im Vergleich zu wann?
Moment, ich will nichts falsch sagen. Das kann auch sein, dass es innerhalb von einem Jahr gewesen ist. Ich habe vorhin dazu gerade nochmal
gesagt. Genau, es hat sich in kürzer Zeit vervierfacht. Aber jetzt von den Anfängen ist, glaube ich, siebenfach oder zehnfach. Also jedenfalls ist es viel teurer. Der Lithiumpreis wird noch lange Zeit sehr hoch bleiben. Das sind alle Prognosen. Und der chinesische Batteriehersteller Cuttle, das ist der größte Batteriehersteller der Welt, der hat versprochen, nächstes Jahr die Natrium-Ionen-Batterie an den Start zu schieben in einem Elektroauto. Die Energiedichte ist nochmal geringer als in LFP. Natrium-Ionen sind größer und tragen aber auch nicht mehr Energie. Aber Natrium gibt es überall. Natrium ist komplett ungefährlich. Natrium-Ionen kann man komplett tief entladen. Das ist sehr wichtig für Transportsicherheit. Eine tief entladene Batterie hat kein Potenzial. Das heißt, man kann sie sicher transportieren. Ist kein Gefahrengut. Und es hat lauter Vorteile und ist viel günstiger. Und da würde ich mir in den nächsten Jahren sowohl für Autos als auch für Häuser die größten Fortschritte erhoffen. Vor allem im Bereich günstige Batterien, im Bereich Sicherheit und im Bereich dann eben auch so Transport und solche Sachen. Und auch aus Umweltaspekten. Natrium ist einfach viel einfacher zu handeln, also zu erstellen.
Martin?
Ja, ich wollte das nur noch mal ergänzen um einen Umstand. LFP-Zellen sind sozusagen, die kommen, also das ist ganz sicher. Tesla setzt im günstigsten Model 3 schon darauf. Und Build Your Dreams hat das im Ziel auch angekündigt. Und Volkswagen will auch auf LFP-Zellen setzen. Das heißt, die LFP-Zelle ist aktuell näher als die Natrium-Zelle.
Ja.
Auf der
Zeitachse. Gibt es ja schon in Kundenhand.
Genau.
Okay, also in die Richtung geht das. Jetzt fragen sich natürlich auch einige, was mit den aktuellen Akkus im Auto ist, wie man zum Beispiel auch feststellen kann, wie gesund dieser Akku quasi ist, also der State of Health, wenn man auch ein gebrauchtes Elektrofahrzeug kauft. Es gibt ja auch Leute, die jetzt schnell eins kaufen und dann nach einem Jahr wieder abgeben, ne, und noch die Prämie mitnehmen. Wie kann man als beim Gebrauchtmarkt auf die Akkugesundheit vertrauen, die einem da gezeigt wird.
Ja, das ist ein ganz großes Thema und ein ganz großes Problem, was viele, glaube ich, noch gar nicht unbedingt so auf ihrem persönlichen Radar haben. Denn die exakte Feststellung von der Restkapazität, die wird nach einem Jahr noch nicht, in den allermeisten Fällen noch nicht zu diskutieren sein. Wenn aber Autos, die eine Garantie haben, über 8 Jahre und eine Mindestrestkapazität von 70% und nach, sagen wir mal, 6 oder 7 Jahren sagt der Autohersteller, ja, also deine Batterie ist hier immer noch bei 71%, kein Garantiefall. Und das Tool, mit dem man so eine Batterie ja auslesen kann, sagt 68%, dann dürften sich da noch etliche Diskussionen noch drum ergeben. Das Problem ist, es gibt im Augenblick keine zertifizierte Feststellung der Restkapazität. Mhm. Das ist also was, woran gearbeitet werden muss. Es gibt inzwischen Anbieter, die das machen. Also der TÜV macht es, glaube ich, und die DEKRA will es auch anbieten. Aber die Frage kann unter Umständen sehr, sehr spannend und sehr interessant mal werden. Denn was hinzukommt in den meisten Garantiebedingungen, ich glaube, in vielen Köpfen ist dann, ja, also wenn meine Batterie runter ist auf 65%, baut der Hersteller mir eine neue Batterie ein. Ich habe ja eine Garantie da drauf. In den allermeisten Fällen wird es aber so sein, dass der Hersteller diese 70% garantiert. Das heißt, er wird die Batterie über diese 70% wieder hinausheben, indem er einzelne Pakete in der Batterie tauscht, aber niemals eine komplette Batterie.
Okay, und wie häufig kommt es denn überhaupt vor, dass man feststellt, dass die Akkus so stark nachlassen? Ist das überhaupt ein Punkt oder wieder nur so eine Angst, die rumgeht, die aber keine Substanz hat?
Nee, es kommt schon vor. Es ist, was halt schwierig ist, ist, eine Batterie altert auf verschiedenen Vektoren. Also es altert an sich, wenn sie nur rumsteht, altert sie schon. Dann jeder Ladezustand über 65% ist schon für eine Lithiumbatterie eine beschleunigte Alterung. Das wissen viele Leute nicht. Es ist jetzt, weil dann Leser gefragt haben, nein, du kannst ruhig dein Auto schon mehr laden. Ganz ruhig, aber zum Verständnis. Und dann Temperaturen, hohe und niedrige Temperaturen lassen das schneller altern. Deshalb haben die alle so aufwendiges Thermomanagement. Und also ich möchte mal grundsätzlich eins sagen, nämlich, seit die Batterien Thermomanagement haben, ist es so, dass die Batterien länger halten, als man gedacht hat. So. Mhm. Es ist aber trotzdem so, dass wenn du jetzt den ganzen Tag schnell lädst, weil du Taxidienst bist, so wie es dem einen Tesla-Fahrer da passiert ist, auf seinem ich weiß, wie hieß er, Tesloop, glaube ich, dann wirst du die Batterie natürlich schneller runterrocken. Es ist aber immer so, wenn du jetzt zum Beispiel mit Rennstrecke fährst, mit deinem Benziner, dann ist das auch eine höhere Belastung. Und die anderen Alterungsfaktoren, so wie Kälte, Hitze, da kann man ein bisschen drauf gucken selber. Also viele Fahrzeuge erlauben, dass man innerhalb des Batteriehubs, den die Batterie überhaupt erlaubt, runtergeht auf 80%. Und dann immer nur bis 80% lädt im Alltag, das reicht meistens. Mhm. Und dann nur auf der Langstrecke dann voll lädt. Dann hält sie schon mal länger. Dann das wichtigste Autokonservierungstool schon immer für alle Autos und für Elektroautos erst recht ist eine Garage. Am besten natürlich mit Strom, dass man laden kann. Aber auch ohne Strom ist, wenn das Auto die extreme Kälte von draußen schon nicht mehr abkriegt und auch nicht abtauen muss, ist da schon extrem viel gewonnen. Und auch im Verbrauch übrigens. Und das sind Dinge, die man beachten muss. Renault hat letztens eine Studie rausgegeben zu den Batterien im Zoe über die Zeit. Auch die Erwartungen von Renault sind da übertroffen worden von der Langlebigkeit. Also generell kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Batterien haltbar sind. Mit dem Hinweis, dass es halt keine allgemein, es ist nicht allgemein gültig. Also es kann sein, wenn es in deiner Garage beständig 60 Grad heiß ist oder beständig minus 20 Grad dein Auto im Winter draußen steht, dann wird der Akku schneller altern, das ist so.
Was mir gerade wieder klar wird ist, und das habt ihr eigentlich auch schon einmal angesprochen, dass man stärker differenzieren muss, eben was Nutzungsprofile angeht oder wie die Ausgangssituation ist, vielleicht auch zu Hause. Weil wenn man über Elektroautos spricht, dann wird einmal gesagt, ach, die ganzen Leute auf dem Land und die Leute in der Stadt, wie sollen die das denn nutzen? Die Straßenparker oder die Menschen mit Eigenheim, die halt eine Garage dabei haben, für wen nutzt denn irgendwas? Oder für wen ist das denn ein Elektroauto ideal zu nutzen? Wir wollten einmal noch in dieser Sendung auch auf die Lademöglichkeiten eingehen und fragen, wie gerade die Ausstattung mit Ladepunkten ist.
Es kommt drauf an.
Auch da ist es wieder, es kommt drauf an, weil ihr auch schon gesagt habt, naja, eigentlich ist es immer der im Vorteil, der zu Hause seine Wallbox hat. Oder das ist der Fall, der am meisten vorkommt. Die Leute haben ihre Wallbox zu Hause, sie haben ihre Garage, da wird getankt, da kann das Auto schön stehen.
Aber es ist aber halt in den Städten schwierig. In Städten ist halt schwierig, weil, also der ADAC hat Tiefgaragen untersucht, und da gibt es nur ein 4% der Tiefgaragenstellplätze, gibt es Strom und an der Hälfte davon sind schon Wallboxen. Und das war 2018, also ich gehe mal davon aus, dass jetzt an den meisten schon irgendwelche Wallboxen sind. Und der Rest muss man ausbauen. Und da gibt es große Ausbauprogramme, das wird halt schwierig. Ich möchte aber einen grundsätzlichen Punkt sagen und den möchte ich einfach oft sagen, weil man kann ihn nicht oft genug sagen. Das E-Auto wird uns nicht retten, das E-Auto verschlimmert alle aktuellen Erderwärmungsprobleme dadurch, dass es erstmal den Rucksack ist und wenn wir jetzt alle ganz viele E-Autos konsumieren, ist erstmal alles schlimmer und bis sie dann abgefahren sind. So. Das heißt, wer in der Stadt wohnt, sollte eigentlich dafür sein, dass es mehr Öffis sind und gucken, dass er mehr Öffis und mehr Fahrrad und was weiß ich fährt. Und auf dem Land, wo es dann nicht ohne Auto geht, da ist es dann nochmal anders. Und da hat man aber dann häufig einfach die Garage mit Strom drin. Und da, denke ich, kann man ganz gut differenzieren. Also das beste E-Auto ist kein E-Auto.
Aber auch kein
Verbrenner. Und das ist halt in der Stadt möglich. Genau. Aber das E-Auto wird auch immer verglichen mit dem neuen Verbrenner. Das ist aber nicht die Entscheidung, sondern die Entscheidung ist, weil jetzt gibt es Geld, kostenlos vom Startgeld, also schmeiße ich mein altes Auto frühzeitig weg, das ich noch auffahren würde und kaufe mir neues. Und dann ist der Vergleich halt mit dem gebrauchten Auto aufbrauchen und da sieht es halt nicht gut aus. Und das sind Aspekte, die müssen allen Leuten bewusst sein. Wer aus Umweltgründen sich ein E-Auto kauft, muss sich bewusst sein, dass das E-Auto nur einen sehr geringen Beitrag leisten kann, vor allem zur akuten Erderwärmung, die ja gerade diskutiert wird. Das muss allen bewusst sein.
Mit Blick auf den Chat nochmal ein kurzer Griff zurück. Da kam die Frage, gibt es denn bereits einen nennenswerten Markt für Second-Life-Batterien, zum Beispiel als Puffer im Hausbereich? Wie sind denn die Kosten? Lohnt es sich, diese nachts billig zu füllen und tagsüber sein Auto zu laden? Ich würde noch eine ketzerische Frage hinzufügen. Werden wir eigentlich jemals E-Auto-Oldtimer sehen? Mit Blick darauf, ob man dann immer noch Batterienachschub bekommt.
Ich war im Porsche-Museum und da steht das erste Versuchsfahrzeug vom Porsche Taycan schon vorbereitet für seine Oldtimer-Zeit. Und deshalb ist die Frage, kann man mit einem klaren Ja beantworten? Das Lustige war, die Oldtimer-Leute haben genau dasselbe gefragt. Ob elektrische Autos jemals als Oldtimer sehen will. Und ich mir, warum nicht? Was ist anders? Das ist genau das, es ist fast gleich. Also deshalb ja auch immer mein Einwurf, das Elektroauto hilft uns da nicht wirklich weiter. Es ist fast gleich und natürlich werden wir Elektro-Oldtimer sehen. Dann ist halt die Frage, was mit dem Akku ist, aber die Oldtimer-Leute, denen fällt da schon was ein. Baut man halt einen neuen Akku ein.
Ja,
und die also
wir ja, reden du? Dann nur, in Anführungsstrichen, nur über den Akku. Ich sage mal, um einen Oldtimer aus den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre am Laufen zu halten, da muss ich mal überlegen, wie viele Teile wir dafür vorhalten müssen. Also von Zylinderkopfdichtungen, Keilriemen, Zahnriemen und so weiter und so weiter. Diversen Dichtungen, die dann nur für dieses eine Auto sozusagen passen oder für dieses Automodell nur passen. Also da glaube ich, muss man nicht so pessimistisch sein.
Kannst du nochmal die Second Life einblenden, dass ich alles beantworte? Die Frage.
Die Frage?
Die Second Life Frage. Ja. Sonst beantworte ich sie aus dem Stegreif. Also es gibt noch keinen nennenswerten Second Life Markt. Die größten Second-Life-Kapazitäten sind in Kraftwerken untergebracht, wo Strom gespeichert wird und abgegeben wird, um Flatterstrom aus Windkraft und Solarenergie hin und her zu puffern, also Regelleistung. Im Hausbereich gibt es eine Firma, die das anbietet, und die heißen Voltfang. Das sind so junge, liebe Kerle, so ein Startup. Aber es kostet nicht weniger als eine neue Batterie, sondern sie sagen, sie machen das über Serviceverträge und bieten halt Quality of Service an, der wie bei einer neuen Batterie ist. Das heißt, es hat hauptsächlich so Wiederverwertaspekte, dass man halt keine neue Batterie herstellen kann. Das heißt, es lohnt sich derzeit fast nie, eine Batterie zu betreiben, um damit ein E-Auto zu füllen, weil die Kosten holst du niemals rein. Es ist überhaupt bei den Hausbatterien so, dass jeder mal ganz genau darauf rechnen sollte, ob sich das bei ihm überhaupt lohnt. Ich habe mal gerechnet bei meiner Solaranlage, die ich plane. Ich komme auf Amortisationszeiten, wenn ich völlige Fantasie annahm, dass ich im Winter jeden Tag 6 Kilowattstunden speichern kann und so. Bei völligen Fantasieannahmen komme ich auf über 60 Jahre Amortisation und bei einigermaßen realistischen Annahmen komme ich auf über 97 Jahre Amortisation, solange wird der Akku nicht halten. Mhm. Das heißt, die werden da so reingerührt und Leute wollen, ich will unabhängig und so, aber aus Kostengründen lohnen sich Akkus sehr, sehr, sehr selten. Selbst wenn man ideale Akkus annimmt, die unendliche Zyklen schaffen.
Das man muss kann tatsächlich auch relativ viel steuern mit einer PV-Anlage. Also wenn man seine Verbräuche gut steuern kann, dann kann man das eigentlich auch relativ gut in den Griff kriegen. Also
Die Auto- wenn man große Verbraucher hat.
Genau, ich meine, wir haben als Beispiel hier auch, das kann man gleich mal einblenden, am Wochenende hat an meiner Wallbox ein E-Golf geladen und da sieht man mal, wie das den Eigenverbrauch erhöht hat bei uns. Also wir haben sonst einen Verbrauch von 7-8 kW pro Tag. Vielleicht kann Pascal das mal einblenden. Kilowattstunden. Und da hat der E-Golf geladen am 28. Mai. Und da sieht man so eine richtige Spitze am Nachmittag. Na, da haben wir Kaffee getrunken. Morgens wurde einmal Kuchen gebacken. Da sieht man so eine erste Spitze. Da ist der Backofen gelaufen. Und dann die nächste Spitze, große ist halt, wie der E-Golf geladen hat. Und das hat unseren Eigenverbrauch ordentlich in die Höhe getrieben. Und wir hatten auch ein bisschen Glück mit dem Wetter. Es sind nur ganz wenig Netzstrom ist ins Auto geflossen, wie man da hoffentlich gut sehen kann.
Und da gibt es also auch automatische Steuerungen, die das machen für Leute, die das interessiert. Also wer PV hat, kann so die Wallbox automatisch steuern lassen, dass halt bevorzugt direkt Strom ins Auto geladen wird, weil das der sinnvollste Speicher ist und dann kann man am nächsten Tag fahren. Also große Verbrauch sind Wärmepumpe und E-Auto. Herd sieht man hier schon, ist wesentlich kleiner schon als E-Auto. Und PV-Anlage lohnt sich von Einspeisung jetzt gerade nicht mehr im Mischbetrieb. Im reinen Einspeisebetrieb, die ist jetzt auf 13,4 Cent erhöht worden. Da muss man halt ein entsprechendes Angebot haben, damit sich das rentiert. Aber dann darf man nichts selber verbrauchen. Das ist nur Einspeisung.
Ich habe noch wir haben noch das Glück, dass wir das einfach auch so kriegen, weil die Anlage schon ein paar Jahre alt ist. Wir haben 13, irgendwas zerquetschte Cent, die wir kriegen fürs Einspeisen. Und wir haben halt keinen Akku und kommen trotzdem bei diesem Autarkiegrad, der da angegeben wird in der App, teilweise auf über 60-70% manchmal, ne? weil man halt Verbrauch steuern kann. Sind wir aber ein bisschen vom Thema ein bisschen weiter weggerutscht. Ich meine, wir können auch noch länger darüber sprechen, wie man eben ideal machen kann. Also Elektrofahrzeug und PV-Anlage schön aufeinander abstimmen. Das kann man eben auch toll mit Datenloggern machen oder die Wallbox kann man tatsächlich so einstellen, dass man sagt, man will nur Überschussstrom nutzen. Also das ist wirklich sehr praktisch. Eine konkrete Frage war aber auch noch aufgekommen, werden diese Wallboxen zum Beispiel überhaupt noch gefördert? Das gab es ja. Kann man da noch auf was hoffen?
Nein.
Nein, ist einfach vorbei?
Nein, ist vorbei, kommt auch nicht mehr, hat die Gering gesagt. Nicht mehr rein. Ausverkauft kommt auch nicht mehr rein.
Wie kann man das erklären? Läuft das jetzt einfach von alleine? Also dass die Nachfrage einfach so groß ist, dass die Menschen sagen, okay, ich kaufe mir das dazu?
Ja. Außerdem möchte ich auch mal manchmal sagen, dass der Staat beständig von unten nach oben verteilt, um privates Vermögen zu erhöhen, ist aus Gründen der Ungleichheit extrem wenig wünschenswert, weil eigentlich müsste man andersrum verteilen, weil die Ungleichheit ein Problem an sich ist. Jetzt auch für die reichen Kapitalisten unter uns ist Ungleichheit was sich störend auf das Wirtschaftswachstum zum Beispiel auswirkt. Und wir wissen ja alle, es gibt viele Planeten, aber nur eine Wirtschaft, und das gilt es zu vermeiden.
Also bei der Wallbox-Förderung gab es am Ende die mitunter den Effekt, dass Leute sich eine Wallbox in die Garage haben bauen lassen, ohne dass überhaupt ein Auto ein
dazu passendes ganz Auto viele.
Gewissermaßen.
Ja,
weil weil die gesagt haben, irgendwann kommt ein Elektroauto und jetzt gibt es die Förderung, also greife ich jetzt schon mal die Förderung ab und
genau. Oder es liegt, bei manchen liegt es auch einfach so als Teil in der Garage und der Elektriker sagt, ja, ich sage, ich habe es angeschlossen und liegt halt da rum für irgendwann mal.
Also als ich PV-Anlage geplant haben, gab es, glaube ich, die Förderung noch gar nicht. Wir haben sie auch nicht in Anspruch genommen, wir haben es einfach reinverhandelt, weil wir gesagt haben, dann das komplette Paket halt, weil es zukunftssicher installiert sein sollte.
Aber das ist ja Privatwirtschaft. Ein eigenes
E-Auto. Genau, das ist Privatwirtschaft.
Das ist ja nicht, du hast ja nicht mit dem Staat verhandelt. Nee, das Staat kann man nicht verhandeln.
Nee. Hier hat auch jemand im Chat angemerkt, dass gerade Elektroautos für manche Menschen überhaupt nicht bezahlbar sind. Jetzt hast du schon gesagt, Clemens, dass du die Prämien, die momentan gezahlt werden, für reichlich ungerecht hältst, eben weil nur eine bestimmte Form von Mobilität auch gefördert wird für einen bestimmten Teil der Bevölkerung.
Weil Leute gefördert werden, die sich eh schon ein Auto leisten können,
genau,
ein neues Auto.
Wir wollten heute halt auch noch auf Autos gucken, die vielleicht auch günstiger sind, also günstigere Elektroautos, die eben das teilweise machen, was manche Menschen nur wollen, nämlich fahren. Und die sollen nicht nur 50 Extras haben, sondern es soll einfach ein fahrbarer ein fahrbares Gerät sein und nichts Besonderes. Was gibt es denn da jetzt auf dem Markt? Ich denke da zum Beispiel an den Dacia Spring.
Ja, ich denke an den VW e-Up, das ist mein Liebling.
Findest du nicht so teuer für das Nutzungsprofil, also klein und nicht so weit fahrend?
Naja, der ist...
Ja, ich finde alle Elektroautos zu teuer, aber wenn man halt den ersten Preis des E-Ups nimmt, der bei 26.800 Euro lag, dann kommt es mir im Vergleich, weißt du, wenn man einmal so mit heißem Wasser verbrüht worden ist und dann ist es nur noch 60 Grad heiß, dann kommt einem das schon fast angenehm vor. Also Autofahren ist teuer und Herr Dies hat es gesagt, die Regierung hat es gesagt, viele Leute haben es gesagt, Autofahren ist teuer und wird auch nicht billiger werden. Man muss jetzt aber halt auch sagen, dass die früher externalisierten Effekte, zum Beispiel verbleibendes Benzin, hat die Leute komplett verrückt gemacht und den IQ zurückgenommen und was man alles darüber weiß. Und diese externalisierten Kosten will man jetzt halt mehr und mehr dem Autofahrer aufdrücken. Und das ist jetzt halt natürlich schmerzhaft, wenn man ein Auto braucht. Es ist aber letztendlich gerechter.
Aber es gibt auf jeden Fall jetzt neben den SUVs jetzt trotzdem mal endlich auch mehr kleinere Elektrofahrzeuge wieder. Oder müssen wir da
trotzdem... Sag mal ein paar kleine Elektroautos, die günstig sind.
Ein paar kleinere Elektroautos. Also der allerkleinste, der relativ neu auf dem Markt ist, ist der Opel Rocks-e. Da ist natürlich, wie immer, ist natürlich die Frage, wie weit man die persönlichen Bedürfnisse herunterskalieren möchte. Das Auto hat de facto keine Heizung. Ist für, ich glaube, 8.000 Euro zu haben. Etwas größer ist natürlich der nach wie vor zu habende Twingo.
Dann gibt es noch einen Fiat.
Ist in derselben Größe wie der Spring, kann aber schneller AC geladen werden, also mit Wechselstrom. Und in derselben Größe ist auch der Fiat 500e. Etwas größer sind die Stellantis-Modelle Opel Corsa e und Peugeot e208 und der Renault Zoe, der seit 2019 in zweiter Generation auf dem Markt ist. Tja, und darüber reden wir dann schon über den neuen Renault Megane E-Tech und den VW ID.3, die dann im Bereich 4,20 Meter, 4,30 Meter liegen. So,
und das ist immer für maximal 4 Personen. Dieser kleine von Opel, der ist auch nur für 2 Personen gedacht, oder?
Genau.
Und es ist halt 45 km/h so ein Leichtfahrzeug. Das heißt, es ist nicht zu vergleichen mit einem Auto, auch im Hinblick auf Crash-Sicherheit. Das ist für viele Eltern besonders interessant, die natürlich lieber gute Crash-Sicherheit wollen, wenn sie ihre Kinder damit fahren. Mhm. Und den Mini-E, den gibt es auch noch, ne?
Apropos Finanzierung,
den Mini hatte ich jetzt ausgeschlossen gehabt, weil für das Geld bekomme ich, also der Mini ist einfach so teuer im Vergleich, der macht wahnsinnig viel Spaß zu fahren, aber der ist absurd teuer für das, was er bietet als Elektroauto.
Ja, das stimmt.
Apropos Finanzierung, ich glaube, wir müssen einen kleinen Werbespot mal einspielen.
Genau, der muss einmal dazwischen.
In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
Hier kommt noch eine Frage aus dem Chat und ich glaube, das ist so ein Gedanke, den viele haben. Gibt es was für 20.000 Euro mit realistisch 400 Kilometer Reichweite? Oder muss man zum Beispiel für Reichweite doch immer mehr zahlen?
Nein, gibt es nicht.
Kann man ganz klar beantworten, nein.
Ihr habt aber auch gesagt, oder das hatte Martin vor allem gesagt, oft ist es gar nicht so, dass man so viele Kilometer pro Tag fährt. Also wenn man sich das eigene Nutzungsprofil nochmal anguckt, dann ist vielleicht auch dieser Gedanke, ich muss eine möglichst große Batterie beziehungsweise Reichweite haben, gar nicht immer sinnvoll.
Naja, vor allen Dingen ist ja die Frage, die hängt damit ein bisschen ja zusammen. Wenn ich ein Anforderungsprofil habe, sagen wir mal von 500 bis 600 Kilometern, dann ist die Frage, ob es für private Nutzer wirklich unzumutbar ist, sich nach 250 oder 300 Kilometern für eine halbe Stunde an eine Ladestation zu stellen. Ich glaube, dass dieser Punkt, also dass die Reichweite am Stück das eine ist, wir entschärfen es aber in dem Augenblick, wo die Ladetechnik so viele Fortschritte macht, und das sehen wir ja mit den 800 Volt Bordnetzen unter anderem, dass Ladezeiten einfach sinken. Mhm. Dann wird die Reichweite am Stück, glaube ich, etwas weniger wichtig.
Okay, man muss bei jedem Modell genau gucken, wie schnell das Auto geladen werden kann. Weil jetzt zum Beispiel E-Golf, meine Wallbox kann eigentlich 22 kW, aber der zieht natürlich nur seine 7, irgendwas, weil mehr kann das Auto nicht.
Ja, aber wir reden unterwegs ja nicht von AC, das sind AC-Ladeleistungen, sondern wir reden von DC, also von Gleichstrom. Mhm. Und da hat Fastnet einen guten Service, nämlich alle Fahrzeuge, bei denen die es gemessen haben, haben die eine Ladekurve, das ist die reale, die gemessene. Und da kann man sich das angucken und dann sieht man auch, wie in welchem Bereich man optimal ankommt. Also es ist, wenn man sich zum Beispiel jetzt bei 60% irgendwo hinrollt und sich einen Kaffee holt, und dann wird man enttäuscht sein. Ich bin mit dem Porsche dann hingerollt bei so zwischen 5 und 10%, und dann brummen da halt auch über 260 kW Ladeleistung rein, und dann muss man schon flott sein mit seinem Kaffee trinken, weil dann zischt man auch wieder ab, so bei 50-60%, wenn es dann wieder so ein bisschen runter geht, dann zischt man schon wieder ab, und dann fährt man so 160-190 und dann heilt man wieder und dann kommt man auf die hohen Schnitte. Also es kommt sehr aufs Auto an. Es ist aber nicht so, wie Martin gesagt hat, es ist nicht so, dass es so tragisch ist, an einem Schnelllader zu stehen und zu laden, weil man hat Software, selbst wenn das Auto das nicht hat, die meisten haben es mittlerweile. Selbst wenn es alles nicht hat, gibt es Apps dazu, zum Beispiel Better Route Planner, die einem das planen anhand des Autos, wo man am besten anhält, und dann fährt man halt da raus, dann hält man kurz und dann plant man das halt vorher ein. Es ist meistens nicht tragisch. Das ist vor allem der Fall, wenn man jetzt nicht jeden Tag diese hunderte von Kilometer fährt, sondern ab und zu, also jetzt, ich fahre meine Oma besuchen, dann ist es halt so, dann lohnt sich nicht dafür ein zweites Auto vorzuhalten. Weil bei den Autokosten ist der höchste Punkt immer der Wertverlust. Das heißt, einfach ein Auto rumstehen lassen ist immer am allerteuersten. Und dann hält man halt unterwegs einmal an und lädt nach und fertig. Mhm. Und man muss nicht am Stück fahren.
Vielleicht eine Zahl noch dazu? Oder Martin?
Ich wollte vielleicht eins noch dazu noch ergänzen, dass wir im Augenblick, glaube ich, eine Abkehr dessen sehen, was wir vor ein paar Jahren noch gesehen haben, dass Hersteller mit extrem hohen Ladeleistungen werben. Ich glaube, dass die Hersteller langsam lernen, dass das vor allen Dingen viele Enttäuschungen auf der Kundenseite mit sich bringt, wenn Kunden diese Ladeleistung von einem sehr, sehr schmalen Ladefenster überhaupt nachvollziehen können. Clemens ist im vergangenen Jahr ein Mercedes EQA gefahren, der mit vergleichsweise geringen 100 kW Ladeleistung beworben wird. Festgestellt, wenn ich den Test richtig in Erinnerung habe, haben wir dabei aber, dass diese Ladeleistung über einen relativ breiten Bereich dann eben anliegt. Also ja. Der kann diese Ladeleistung durch eine gute Batterieklimatisierung sehr, sehr lange aufrechterhalten. Und davon hat man am Ende wahrscheinlich mehr, als wenn er in der Spitze irgendwo 150, 160 oder 170 kW bietet, aber dann schon bei 40% Ladezustand dann sehr schnell wieder runterregelt.
Die wichtigste Größe ist hierbei nicht, wie schnell das Auto geladen werden kann, sondern wenn das Auto viel verbraucht und schnell lädt, dann steht man genauso lang wie ein effizienteres Auto. Sondern das Wichtige ist, wie viele Kilometer pro Minute oder pro Stunde kann ich nachladen. Und da ist zum Beispiel so, dass der Mercedes EQS schneller lädt als der Porsche Taycan. Der Porsche Taycan hat eine höhere maximale Ladeleistung, aber der geht dann schnell runter. Und der EQS hat ein 400-Volt-System, aber hält relativ lang, relativ weit oben bei seinen maximal 200. Und dann kriegt man durch die höhere Effizienz, das ist sehr stark optimiert auf Aerodynamik, dann kriegt man dadurch halt pro Warteminute mehr Kilometer rein. Und das ist ein Fall, den viele Leute übersehen, wenn sie sich so ein Riesenschiff kaufen mit hoher Ladeleistung, dass das beim Rumstehen, dass da nicht mehr Kilometer reinkommen als in zum Beispiel so ein Kompaktwagen, der wesentlich langsamer lädt. Also das ist die Größe, die man anschauen kann. Da gibt es auch Online-Rechner dafür. Und da kann man dann sich selber ein Bild bilden, wie lange muss ich denn da dann warten, wenn ich dann, was weiß ich, mit einem niedrigen Stand da fahre. Und dann muss ich einmal nachladen, wenn ich zur Oma fahre. Und dann kann man sich das überlegen und anschauen. Das muss ja keiner.
Ich meine, ihr macht das in euren Tests ja wirklich immer sehr dezidiert, dass ihr sagt, wie schnell ungefähr bis 80% geladen ist. Das ist ja auch meistens, was Hersteller, glaube ich, angeben. Ne? Bis 80%, weil die letzten 20 oft auch länger dauern, ne, in diesen Ladekurven. Also wenn wir hier gerade von Ladekurven sprechen und ob die eben auch nochmal optimiert werden durch das Fahrzeug.
Hier gab es, wenn ich da ganz kurz nochmal reinschneiden darf, hier gab es gerade im Chat nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Die Förderung von Wallboxen ist nur für Privatleute ausgelaufen. Für Unternehmer und Selbstständige gibt es immer noch ein KfW-Programm, was Wallboxen fördert. Guter Hinweis.
Guter Hinweis, ja. Dankeschön.
Vielen Dank dafür.
Hoffentlich stimmt er auch.
Ja, genau, das muss auf jeden Fall nochmal.
Naja, wer das KfW-Programm benennen kann, ich würde jetzt mal, also ich selber kenne jetzt das KfW-Programm 441 jetzt nicht, aber ich vermute mal, dass das tatsächlich stimmen wird.
Mögt ihr uns denn noch erzählen, was es vielleicht noch im Bereich mehr als 4 fahrende Personen und viel Gepäck gibt? Also gibt es jetzt auch noch das Angebot für größere Familien oder Menschen mit einem Hobby, was viel Platz braucht? Was gibt es da?
Ich habe gerade den Mercedes EQS SUV gesehen mit 5 Sitzen und hinten noch 2 Notsitzen drin. Leichtgewicht mit 2,7 Tonnen und hat so Trittbretter, die du dazu bestellen kannst. Die sehen aus wie die Trittbretter von einem Jetski, und zwar, weil die aerodynamisch noch ein paar Zehntel rausreißen. Und das, wenn du im Bereich 100.000 Euro investieren möchtest, möchte ich dir nahelegen als Fahrzeug.
Für rund die Hälfte.
Gibt es Familienkutschen, die günstiger sind?
Ja, also in dem Augenblick, glaube ich, trifft es weniger teuer, etwas besser. Opel hat einen elektrischen Bus im Angebot, Mercedes auch, den EQV, und beim Opel ist es der Vivaro E. Volkswagen steigt in den Markt ein mit dem ID.Buzz, der ab September, Ende September, Anfang Oktober ausgeliefert werden soll. Wir reden aber immer davon, dass diese Familie schon sehr solvent sein muss.
Okay.
Also das ist alles aber nicht preiswert.
Was ist mit so einem Berlingo?
Beliebt war der Ja, der ENIAC war auch beliebt, ne? Den hast du ja noch in die Diskussion gebracht.
Das ist ENIAC ist ein riesiges, also vom Platzangebot her ein riesiges Auto mit 5 Sitzen, ist theoretisch inklusive Förderung ab etwa 24.000, 25.000 Euro zu haben, aber aktuell nicht zu bekommen.
Man wartet auch momentan lang. Ich kenne jemanden, der genau den bestellt hat, damit 3 Kindersitze reinpassen und das dauert einfach noch einige Monate. Wie sieht es denn da generell aus? Also wir reden jetzt hier über Modelle, die vielleicht interessant wären. Wie lange muss ich gerade auf ein E-Auto warten?
Ja, auch da kann ich ganz klar zu sagen, es kommt drauf an. Es ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und es ist wie so oft bei knappen Gütern ist es natürlich so, dass es unter Umständen ein Händler, der einem Hersteller sehr viele Autos abnimmt, der wird unter Umständen vorrangig beliefert, als wenn ich zum kleinen Krauter auf dem Dorf gehe, der einem Hersteller im Jahr, sage ich jetzt mal, 20 Autos abnimmt. Also da kann es mir passieren, wenn ich bei diesem Händler bestelle, dass ich dann da noch länger auf mein Elektroauto warte, als wenn ich bei einem großen Händler irgendwo in der Stadt ein Auto abnehme. Man soll es nicht glauben, es gibt immer noch Lagerwagen. Wer also ein bisschen flexibel ist, kann durchaus auch auf den Bestand zurückgreifen. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, inwiefern man flexibel ist beim Modell und bei der Ausstattung und so weiter. Und es kommt natürlich auch auf den Hersteller drauf an. Also wer jetzt einen ENIAC bestellt, der wird unter Umständen nicht in diesem und auch nicht im nächsten Jahr beliefert.
Also ich kenne auch ganz viele Leute, die einfach zum Händler gegangen sind und dann mit einem anderen Auto heimgekommen sind. Einfach aus Verfügbarkeitsgründen. Also hat viele interessiert, aber bringt ja nichts, wenn es den nicht gibt.
Malte, wolltest du gerade noch mal was? Oder habe ich das
im Moment gedeutet? Nicht, nein.
Okay, nee, dann sorry. Weil ich dachte,
den Mercedes haben wir, den gibt es als EQV und als Eviano Tourer mit, glaube ich, 9 Sitzen sogar. Als günstigere Variante, so als Minibus-Variante. Und diese Fahrzeuge, diese Busse durch große Batterien, große Aufbau, sind natürlich auch alle sehr teuer. Das ist so. Also es wird... Genau. Es wird
und deren Verbrauch ist einfach entsprechend höher, ne?
Der Verbrauch ist höher, aber die Schwellenkosten der Anschaffung sind höher. Also wenn man halt so einen einfachen Bus, wo man ein paar Sitze drin hat, als mit einem kleinen Dieselmotor, das war halt traditionell immer sehr günstig. Und das ist im Elektrobereich überhaupt gar nicht so. Die Preise sind immer noch das Doppelte bis das Dreifache.
Meint ihr, die fallen nochmal, dass das jetzt nur so zur Markteinführung so hoch ist?
Nein.
Das ist im Augenblick ganz schwierig, weil wir sehen, dass die Kosten für die Batterien nicht im selben Maße sinken, wie vielfach prognostiziert, was mit gestiegenen Rohstoffkosten zusammenhängt. Langfristig, glaube ich, werden wir günstigere Batterien sehen als großer Kostenfaktor oder Kostentreiber, was mit Skalierungseffekten zu tun hat und natürlich damit, dass im Augenblick in Europa wahnsinnige Fertigungskapazitäten gerade hochgefahren werden.
Also die Rohstoffkosten sind wirklich das, was die Preise für die nächsten... Also die Prognose ist, bis 2030 wird Lithium als Preis steigen und danach erstmal teuer bleiben. Also da wird es auch mit Fertigungs- und Skalierungseffekten wird man an die Preisgrenzen der Rohstoffe stoßen. Deshalb auch die genannten Alternativen, die probiert werden. Und die Fertigung, die in Europa aufgebaut wird, ist ja dann auch ein Skalierungseffekt und wie das gebaut wird. Aber der limitierende Faktor sind die Rohstoffpreise. Ich glaube persönlich nicht, dass Autofahren nochmal billiger wird. Nein.
Okay. Und aber liegt das an der gestiegenen Nachfrage oder spielt da jetzt auch nochmal weiter negativ der Ukraine-Krieg mit rein? Oder auch, dass sich China anders aufstellt gegenüber dem Westen?
Nee, das war vorher schon so.
Okay.
Die Entwicklungen sind, Die Entwicklungen in der Ukraine sind unabhängig von den Lithiumpreisen in dem Hinblick, dass halt die Nachfrage sowieso hoch war. Es hat natürlich Öl ins Feuer gegossen, dass die Nachfrage jetzt plötzlich noch viel höher wird, und zwar nach Hausakkus, die in Konkurrenz dann treten zu Autoakkus.
Mhm. Eben weil sich alle unabhängig machen wollen von Gas und Öl und eben eigenen Strom produzieren und bei sich behalten.
Eine Frage, die hier noch, wenn ich es nur mal kurz einwerfen darf, die gestellt wurde. Ist Hybrid überhaupt noch ein Thema bei den aktuellen Spritpreisen oder gilt das inzwischen als tot, wird hier im Chat gefragt.
Ja, in der Entwicklung ist es halt ein bisschen tot, ne? Die meisten Hybridfahrzeuge, muss man ganz ehrlich sagen, waren einfach halt ein Artefakt unserer Förderung von Firmenwagen. Und es gibt ganz wenige Hybridfahrzeuge, die wirklich gebaut sind, dass sie in sich als Produkt gut sind. Da möchte ich die Mercedes-Autos, ich weiß, jetzt habe ich ganz oft Mercedes gesagt, aber ein paar gute Sachen machen sie ja doch. Die haben halt Autos, die so um die 100 Kilometer auf Akku fahren können. Und damit kann man wirklich den Großteil seines Alltags damit machen. Und dann, jetzt fahre ich in Urlaub, kann man das Auto auch machen. Die Frage ist aber, ob das weiterentwickelt wird, vor allem im Hinblick darauf, im Sommer wird entschieden, ob Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 in der EU überhaupt noch zugelassen werden sollen. Und vor diesem Hinblick ist es halt fraglich, ob die Technik an sich eine Zukunft hat.
Hm.
Oder was meinst du, Martin?
Ich glaube, dass diese Frage schon weit vorher entschieden wird. Also wirklich sparsame Hybride haben wir vor allen Dingen von Toyota gesehen und da in verschiedenen Modellen und Spielarten. Was Plug-in-Hybride betrifft, also ein wirklich sparsamer Plug-in-Hybrid wäre mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Also könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, denn oft wird einfach ein Stück weit ausgeblendet, dass der Stromverbrauch in einem Plug-in-Hybrid halt sehr, sehr hoch ist. Also im Vergleich zum reinen batterieelektrischen Auto. Das heißt, dieser Hype, der um Plug-in-Hybride, den wir in den vergangenen 2 Jahren gesehen haben, der ist vor allen Dingen deswegen entstanden, weil Plug-in-Hybride mit reichlich Steuergeld beworfen wurden.
Mhm. Aber die Förderung soll jetzt auch auslaufen, weil es eben kein Auto ist, das tatsächlich klimaschonend ist, weil das war ja eigentlich auch ein Gedanke dessen, ne, von diesen Prämien.
Nein, ich glaube, das ist immer ein Missverständnis und man merkt es auch sehr oft in den privaten Bilanzierungen, da wird dann gesagt, ja, aber ich brauche mit meinem Plug-in-Hybrid ja eigentlich ja nur 3 Liter oder 2 Liter oder von mir aus nur. Den Spritverbrauch kann ich ja sozusagen beliebig skalieren, in dem Augenblick, wo ich sage, ich fahre mehr elektrisch. Nur der Stromverbrauch ist ja nicht egal. Also der Strom muss irgendwo her.
Das Fahrzeug verbraucht doch auch mehr, weil es schwerer ist, weil du ja mehrere Antriebsformen.
Ja, es sind hauptsächlich Antriebsstrang-Ineffizienzen. Ja. Das Gewicht, beim Gewicht sind viele Elektroautos durch die Batterie deutlich schwerer als Plug-ins, sondern das sind Ineffizienzen im Antriebsstrang. Also zum Beispiel ist eine typische Konfiguration, da ist der Elektromotor ist direkt zwischen Motor und Getriebe oder irgendwo in dieser Reihe zwischen Motor, Getriebe und den Rädern einsortiert. Und dann hast du zum Beispiel so, dass jetzt auch bei Mercedes, die Verbräuche sind auch bei Mercedes nicht gut, um was Schlechtes über Mercedes zu sagen, auszugleichen, nämlich du hast kaltes Automatiköl im Getriebe, das nicht warm wird, weil du die 80% Heizleistung des Verbrenners nicht hast. Und dann arbeitet er gegen dieses kalte Automatiköl. Und wenn du Kurzstreckenfahrten hast für Pendel und alles und geringe Abwärme, dann hast du da halt schon eine Ineffizienz, die schwer rauszubekommen ist. Dann hast du die direkt an der Achse sitzenden mit einem Getriebe Antriebsstränge der batterieelektrischen Autos, wo sehr wenig Verluste sind, auch nicht, weil du das Schaltgetriebe bzw. das automatische Schaltgetriebe dann bei den Autos noch drin hast, das auch Effizienz kostet. Und weil die Effizienzen von reinen batterieelektrischen Autos so hoch sind, fällt es dann so stark auf. Und dann muss man auch sagen, die Effizienzmaximierung bei Plug-in-Hybriden da war nie ein Entwicklungsdruck drauf, weil sich die Autos verkauft haben über, es gibt Geld geschenkt für Privatleute und es gibt Steuergeld, Erleichterungen für die Firmenzulassung im Sinne von, dass ich nur den halben geldwerten Vorteil versteuern muss eines Verbrenners. Und über diese Schiene sind diese Autos verkauft worden und das wird nicht ewig so sein.
Also spannend wird, glaube ich, wenn jetzt die Förderung für Plug-in-Hybride, also die Kaufförderung, man muss mal dazu sagen, das ist ja nur ein Teil der Förderung, wenn die im kommenden Jahr ausläuft, dann wird, glaube ich, sehr spannend sein, wie sich dieser Markt weiterhin entwickelt, weil in dem Augenblick, wo eine Kaufprämie wegfällt, müssen sich diese Autos ja ein Stück weit alleine am Markt behaupten. Und da werden wir Entwicklungen sehen, dass Batterien größer werden und vor allen Dingen, dass auch Ladeoptionen, also dass sich das Ladetempo allgemein steigern wird. In vielen BMW-Modellen war es bislang einfach so, dass bei 3,7 kW Ladeleistung einfach Schluss war. Mhm. Das heißt, man wartet Stunden, um am Ende, sagen wir mal, 40 oder 50 Kilometer damit fahren zu können.
Also, also jetzt hat hier auch jemand kommentiert, also das Schlechteste aus beiden Welten, ne? Worst of both worlds, im Plug-in-Hybrid. Ihr habt indirekt ja auf die Regulation eigentlich oder Regularien hingewiesen, also einmal was von der Förderungsseite kommt, dann aber auch, dass es eine Form von Verbrennerverbot geben kann innerhalb der EU, dass die E-Autos, die wir heutzutage sehen, überhaupt so aussehen, wie sie sind, hat aber auch eben was mit Flottengrenzwerten zu tun und wie da auch verhandelt wurde auf EU-Ebene oder auf nationaler Ebene. Also, dass wir vielleicht große Elektroautos mit großen Akkus haben, obwohl eigentlich jetzt fürs Klima zum Beispiel kleinere Wagen interessant oder besser wären, ist auch darauf zurückzuführen. Du wolltest auch selber drauf hinaus, dass einmal die natürlich eigentlich wäre es fürs Klima besser, weniger Autos zu haben, ob nun Verbrenner oder Elektroautos. Das wurde natürlich auch in der Autoindustrie immer so auf Regularien eingewirkt, auf Gesetze und auf Normen, dass wir jetzt Elektroautos sehen, die nicht unbedingt genügend besonders klimafreundlich zu sein, oder?
Also die Elektroautos, die wir jetzt sehen, die Autoindustrie hat die Strafzahlungen für CO2-Gramm-Überschreitungen, da hat sie ganz viel dran gemacht und das teilweise geschafft. Frau Merkel wurde ja oft als Autokünstlerin bezeichnet, aufgrund ihrer Nähe zur Industrie. Aber jetzt, wo die E-Autos draußen sind, ist das hauptsächlich eine Funktion von dem, was Leute halt suchen und wollen und dann für die Hersteller, wo die Margen sind. Kleine Autos, auch bei Benzinern und bei Dieseln, sind sehr, sehr, sehr schwierig so zu konstruieren, dass man damit Gewinn macht. Und die verschwinden auch bei anderen Antriebsarten Schritt für Schritt aus den Programmen, leider. Weil das einfach kein einfaches Geschäft ist. Es ist viel einfacher, ein riesiges SUV zu bauen und sagen, ja, hier hast du 50 Quadratmeter Liter und es kostet 200.000 Euro und da verdienen wir gut. Und der Staat hat da die Anreize nicht gesetzt, sondern die sind aus dem Ding. Der Staat könnte Anreize anders setzen, indem man einfach diese Förderung von Elektroautos, wenn die Gesamtförderung für Elektroautos auf andere Verkehrsförderung, auf Radwege, auf Öffis geworfen hätte, dann wären wir jetzt schon ganz schön rein.
Mhm. Ja, wie man das Geld verteilt, ist natürlich immer eine spannende Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, eine gewisse Differenzierung der Staat ist vorgenommen. Insofern, dass zum Beispiel die Dienstwagenbesteuerung am Anfang für Elektroautos bei 40.000, also dass da der 40%-Satz der privaten Nutzung der Versteuerung, der da versteuert werden musste, bei 40.000 Euro lag und mit dem Konjunkturpaket 2020 ist diese Grenze dann angehoben worden auf 60.000 Euro. Also das ist bei Kaufprämien gibt es ja nach vor die Grenzen 40.000 Euro netto, 65.000 Euro netto. Wo dann reduzierte Förderprämien dann bezahlt wurde. Also, dass der Staat sozusagen in dieser Richtung gar nichts gemacht hat, ist nicht ganz richtig.
Mhm. Leider Tonaussetzer muss ich einmal anmerken. Das Publikum schreibt, dass man uns mal hören kann. Das ist natürlich Das ist, weil war gerade, weil ich schon geguckt, ob
schon die Übertragung nicht.
Das ist natürlich etwas schade. Aber ja, Martin hat es darauf hingewiesen, es ist nicht ganz so schwarz und weiß. Sondern da hat es auch nochmal Nachjustierung gegeben. Es versucht natürlich, die neue Regierung auch ein bisschen nachzujustieren. Und ich habe gedacht, wir gehen da ein bisschen mehr ein. Haben wir, vielleicht müssen wir nochmal eine Sendung nochmal nachschieben. Einfach nochmal zu einzelnen Modellen.
Über die Regierung.
Über die Regierung. Oder die BRD, GmbH oder was auch immer. Dann können wir ganz anderen Kanal hier aufmachen. Nein, genau. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass ich, glaube ich, jetzt gerade den Faden verloren habe im Moment.
Dass wir wahrscheinlich am Ende der Sendung angelangt sind.
Wir sind einmal am Ende der Sendung angekommen. Nee, was wir auf jeden Fall ja eigentlich auch in der Sendung zeigen wollten, man kann jetzt mittlerweile viel mehr verschiedene Elektrofahrzeuge kaufen, wenn man nicht gerade sehr lange auf sie warten muss. Es gibt immer mehr Fahrzeuge, die auch für verschiedene Nutzungsprofile gedacht sind. Wir haben vorher etwas gesehen, wo vielleicht nicht jeder glücklich werden konnte. Jetzt gibt es auf jeden Fall auch mal was Kleineres oder endlich einen sehr großen Wagen, der aber, wie ihr ganz richtig gesagt habt, noch sehr, sehr teuer ist. Also ob das jetzt der Bus ist oder dann die Mercedes-Busse, die ihr da vorgestellt habt, da muss man noch ordentlich investieren.
Ja, und es ist günstige Autos wird Thema bleiben. Das haben alle Leute wollen es natürlich günstig. Das wird aber ein Thema bleiben, definitiv.
Ja.
Ich meine, vor allem auch auf Märkten, die jetzt weniger kaufkräftig sind, als wir das in Deutschland sind, das darf man immer nicht ganz vergessen. Ich meine, wir leben hier in einer Blase, wo sich sehr, sehr viele Leute sehr, sehr teure Autos vielfach leisten können. Aber wir brauchen ja nur ein paar Kilometer weiter uns aus dem deutschen Raum hier Richtung Osten mal rausbewegen. Das ist völlig illusorisch, dass sich viele Leute ein Auto für 40.000 Euro leisten können.
Oder überhaupt einen Neuwagen. Also es gibt ja auch einfach sehr viele Menschen, die auf gebrauchte Wagen warten und für die wird Elektromobilität wahrscheinlich auch noch länger weit weg sein.
Ja, jetzt kaufen sie erstmal die abverkauften Diesel von uns.
Ja, alles, was wir hier nicht mehr fahren, wird natürlich exportiert und fährt woanders weiter. Von daher war dein Hinweis, Clemens, dass das Auto oder mehr Autos nicht unbedingt die Lösung sein können, sicherlich auch ganz richtig. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal durch. Ich danke euch für diesen Überblick und nächste Woche wird dann Malte mit einigen seiner Apple-Kollegen über die WWDC sprechen. Vielleicht magst du da nochmal was zu sagen.
Ja, wir haben ja die Weltentwicklerkonferenz, wo nächste Woche ja neue Versionen der Betriebssysteme vorgestellt werden und vielleicht auch Hardware. Und darüber wollen wir dann im Nachgang in der Heise Show mal drüber sprechen, mit so ein paar Tagen Abstand, wie das denn einzuschätzen ist, wie gewichtig das wirklich ist. Wir machen auch dann am Montag direkt einen Livestream, da sprechen wir über erste Impressionen und dann halt dann nochmal so ein bisschen dann reflektiert mit den Kollegen von Mac & I, die da auch eine ganze Menge von verstehen.
Wunderbar, dann euch allen eine schöne Woche und dann gucken wir, was Apple so tatsächlich noch im Köcher hat. Macht's gut.
Tschüss.